Vielleicht kennst du das auch. Du möchtest gerne an Gott glauben und dein Leben so führen, wie Gott es uns zeigt. Aber immer wieder hast du den Eindruck, so einen großen Glauben habe ich nicht. Mir haben das auch schon viele Menschen gesagt, mit denen ich über den christlichen Glauben gesprochen habe. Ja, ist ja schön, wenn man das so glauben kann, aber so einen großen Glauben habe ich leider nicht. Es gibt ja glaubende Menschen, die davon erzählen, was für großartige Dinge sie mit Gott erlebt haben. Du erlebst das vielleicht nicht. Die engsten Freunde von Jesus, seine Schüler oder auch Jünger oder Apostel genannt, haben von ihm ja auch manchmal gesagt bekommen, warum seid ihr so kleingläubig? Geringgläubig heißt es eigentlich. Da scheint es doch deutlich zu werden, unser Glaube ist einfach zu klein. Ja? Keine Überraschung, dass uns berichtet wird, dass die Freunde von Jesus ihn gebeten haben, Herr, stärke uns den Glauben. Vermehre uns doch bitte den Glauben. Überraschend aber und vor allem aufschlussreich, was Jesus ihnen darauf geantwortet hat. Das gucken wir uns an im Lukas-Evangelium Kapitel 17 in den Versen 5 und 6. Zum Thema Groß Glauben. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorsam sein. Jesus antwortet hier für uns gar nicht leicht verdaulich. Gut zu wissen ist ja, dass es bei der Nahrung so ist, was leicht verdaulich ist, ist auch schnell wieder weg. Ich vermute, dass er deshalb auch nicht die Fragen einfach so beantwortet, schon gar nicht, wie wir es gerne hören würden, aber dass das einfach so reingeht gerade. Wir sollen an der Antwort lange zu kauen haben. Ich habe es bis heute und ich habe es vor 30 Jahren wahrscheinlich ungefähr zum ersten Mal gelesen. Die Antwort von Jesus zeigt uns meiner Ansicht nach einen Lernprozess, in dem wir uns unser ganzes Leben lang mit Jesus befinden. Deshalb unser Thema heute eben groß glauben. Ich habe das in zwei Teile eingeteilt. Erstens, was heißt hier groß? Zweitens, wer ist hier groß? Was heißt hier groß? Den Wunsch, die Sehnsucht seiner Freunde, die kann ich nur zu gut verstehen. Ich habe sie selbst in mir. Gib uns stärkeren Glauben. Man könnte auch übersetzen, füge uns Glauben hinzu. Teile uns mehr Glauben zu. Vermehre ihn uns. Wie auch immer man das noch beschreiben will. Die Jünger haben den Eindruck, mein Glaube reicht nicht aus. Ist ja schön erstmal, wir sind schon mal in guter Gesellschaft. Außer die von bei uns, die nur so vor Glauben strotzen. Die sind da weiter als die Jünger damals. Und sie lassen jetzt ihrer Sehnsucht freien Lauf und bitten Jesus, du, wir hätten gerne eine Extraportion. Ja, rück doch mal raus. Lass uns doch hier nicht glaubensmäßig verhungern. Und man darf diese Bitte äußern. Merken wir erstmal. Für Jesus gibt das keine dummen Fragen oder Bitten, sondern er geht darauf ein. Nur anders, als seine Freunde es erwartet hatten. Er schnipst nicht mit dem Finger und sagt, da hast du. Vielleicht hat Jesus diese Sehnsucht bei seinen Jüngern selbst hervorgerufen. Hat er doch schließlich bei einem Sturm mal, als er ihn gestillt hat, gesagt, warum seid ihr so kleingläubig? Oder bei einer Frau, die für ihr Kind bei Jesus um Hilfe gebettelt hat und sich nicht hat abschütteln lassen, obwohl er erst gesagt hat, nee, wird nix. Da sagt er, Frau, dein Glaube ist groß. Mensch, aus solchen Sätzen können wir doch schließen, das geht hier um eine Menge. Ja, und die Jünger hätten gern so eine und haben nur so eine. Oh, das kann man gerade noch erkennen. So groß ist ein Senfkorn. Komm mal, 1 Millimeter. Das kleinste unter den damals bekannten Körnern. Viel kleiner konnte man damals auch noch nicht gucken. Unter dem Mikroskop mag es wohl heute kleinere geben, aber das Bild ist damals ja schon mal klar. Da hat Jesus ja auch gesagt, die Jünger sollen hingehen und in der ganzen Welt das Vertrauen auf Gott verbreiten, in der ganzen Welt von ihm weitererzählen. Den Auftrag haben wir ja bis heute. Aber dummerweise hat er uns dazu nicht den nötigen Glauben gegeben. Deswegen können wir das ja leider nicht machen. Tja, tut uns auch leid. Wir finden das auch wirklich schlimm. Aber mit uns ist das leider nicht zu bewerkstelligen. Denn auf der anderen Seite steht für uns die Erfahrung, wir leben oft, als gäbe es Gott nicht. Unser Alltag ist so vollgestopft, dass unsere Gedanken kaum bei Jesus sind. Geschweige denn bei dem, was er gerne tun würde, mit uns und durch uns. Wir merken oft nichts von Gott. Uns fehlt das erhebende Gefühl, dass Jesus da ist. Gott ist da, ja, singen kann man es leicht. Und wenn wir dann noch hören, was andere Menschen für tolle Erfahrungen mit Gott machen, dann sacken wir zusammen und wissen, ja, die anderen, aber du mal wieder nicht. So einen großen Glauben habe ich nicht. Daher kommt ja auch der Satz, es ist so schwer, an Gott zu glauben. Das ist furchtbar schwer. Das ist furchtbar schwer, wenn man sich den Glauben vorstellt wie eine Substanz, von der man viel oder wenig haben kann. Und selbstverständlich, wie überall, je mehr man hat, desto besser muss es wohl sein. Und jetzt sagt Jesus, wenn euer Glaube nur so groß ist, ihr seht das jetzt gar nicht mehr, ich habe da eine Lücke zwischen den Fingern. Ich könnte auch so machen, aber das wäre, ja doch, kriege ich auch hin auf einen Millimeter vielleicht. Ja, diese Lücke, so groß, sagt Jesus. Wenn dein Glaube nur so groß wäre, dann würdest du jetzt zu diesem Stuhl sagen, auf dem unser Vorsitzender sitzt, Stuhl, erheb dich und flieg mit ihm raus. Und der Vorsitzende würde hier vor unseren Augen herausschweben. Funktioniert leider nicht. Also ich habe es jedenfalls noch nie erlebt. Ich habe es auch noch nicht probiert. Der Maulbeerfeigenbaum wird vermutlich nicht umsonst genannt von Jesus, denn der hatte besonders tiefe und breite Wurzeln. Wenn man einen Brunnen baut, wenn man einen Baum pflanzt, muss man von Brunnen, war damals ja noch viel mehr verbreitet, muss man einen bestimmten Abstand halten. In der Regel wohl 25 Ellen, 12,50 Meter etwa. Bei einem Maulbeer, beim Feigenbaum, müssen es doppelt so viele sein, 50 Ellen, nämlich 25 Meter, weil der sonst den Brunnen kaputt macht. Solche Wurzeln hat er. Jetzt sagt Jesus nicht, versetz mal diese Tanne, sondern wenn du einen Glauben hättest, so, dann würdest du zu so einem Baum sagen, zu so einem Maulbeerfeigenbaum, ab ins Meer, und der würde sagen, na gut, und da ist er. Eine Unmöglichkeit. Ja, was für ein Unsinn. Das geht gar nicht. Genauso wie die Sehnsucht nach dem großen Stück Glauben. Das geht gar nicht. Machen wir es für uns gleich noch ein bisschen brauchbarer. All meine Probleme, hinweg mit euch. Komisch, die sind noch da. Ach, was wäre das schön, wenn das so laufen würde. Aber leider können wir das nicht. Deshalb laden wir auch lieber niemanden zu einem Leben mit Jesus ein. Deshalb reden wir auch lieber nicht zu viel von Jesus. Man macht sich ja lächerlich. Ja, es wird sowieso niemanden interessieren. Ich erlebe ja schon nichts mit Gott. Was sollen denn die anderen von ihm erwarten? Könnte sein, dass deshalb auch, und ich habe es bisher noch überall erlebt, die Gebetstreffen in Gemeinden, die am schlechtesten besuchten Veranstaltungen sind. Könnte sein. Weil wir vielleicht auch deshalb lieber nicht zu viel mit Jesus reden. Jedenfalls nicht gemeinsam. Was jeder für sich zu Hause tut, ist von äußerstem Wert und kann auch niemand beurteilen von uns. Aber es ist interessant, dass immer diese Treffen als erstes eingehen und am kleinsten sind von allen Gemeindeveranstaltungen und so. Wir reden vielleicht auch lieber nicht zu viel mit Jesus. Kann kannst jetzt auch dein persönliches Gespräch mit Gott täglich einbeziehen, weil wir den Eindruck haben, was ich da zu bieten habe, reicht ja sowieso nicht. Da wird man nur depressiv. Lesen wir auch lieber nicht so viel in der Bibel, da lesen wir lieber wieder nur von Leuten, die dauernd mit Gott was erlebt haben, wo Gott eingegriffen hat und so. Und wenn ich das dann mit meinem Leben vergleiche, dann schneide ich schon wieder schlecht ab. Ja, bei uns geht das in Sachen Glauben ja nicht so. Wenn ich einen Bizeps hätte, würde ich ihn jetzt hier sprengen, aber na gut. Sondern eher so. Manchmal fühlt man sich in seinem Selbstmitleid ja auch ganz wohl. Und der Satz hilft ja auch immer, so an den großen Glauben habe ich nicht. Oder an Gott zu glauben ist so schwer. Wir nehmen das lieber nicht so ernst, als ob der Glaube an Gott mit jeder Sekunde unseres Lebens etwas zu tun hätte. Lieber nicht. Als ob davon auch noch abhängen würde, wie wir unser Leben führen. Welche Entscheidungen ich treffe und was ich mache und was ich lasse. Lieber machen wir das nicht. Denn unser Glaube ist ja viel zu klein. Geht leider nicht. Lieber beschäftige ich mich damit, mein Leben rumzukriegen. Mit ein bisschen Spaß geht's schneller. Ein paar schöne Erlebnisse. Durch die Schweren kommt man auch irgendwie durch. Was sollen wir auch sonst machen? Gott kann ja mit mir sowieso nichts anfangen. Und nun antwortet Jesus auf diese Bitte der Jünger nach mehr Glauben. Nicht so, dass er unser Selbstmitleid auch noch unterstützt. Er sagt, wenn du so einen Glauben hättest, würdest du das Unmögliche tun können. Er widerspricht unseren selbstgemachten Depressionen ausdrücklich. Er spricht nämlich gar nicht von einem großen Glauben. Also, wenn er sonst von kleingläubig und so weiter und Frau, du hast einen großen Glauben, hat er offensichtlich, wenn wir dieses Bild hier, diesen Vergleich ernst nehmen, gar nicht von einer Menge irgendeiner Substanz gesprochen, die vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Er spricht ja ausdrücklich vom kleinen Glauben. Ausdrücklich vom kleinsten, den man sich nur vorstellen kann. Es geht also nicht um die Stärke unseres Glaubensgefühls. Oder darum, ob du dich für einen tollen Gläubigen oder eine tolle Gläubige hältst oder auch nicht. Davon spricht er offensichtlich gar nicht. Er erwartet offensichtlich gar nicht, dass Menschen mit großer Glaubenskraft, wie an anderer Stelle mal gesagt hat, Berge versetzen oder wenigstens einen Maulbeerfeigenbaum. Das wird nämlich im zweiten Abschnitt deutlich, dass er, also, oder sagen wir es so, dass in der ganzen Bibel zu entdecken ist, dass Jesus vom Menschen nun wahrlich nichts Großes erwartet. Deswegen die Frage, wer ist hier groß? Ich kann mich an einen Punkt, es sind immer Entwicklungen und lange Zeiten und so weiter, auch in meinem Leben gerade, aber ich kann mich an einen Punkt erinnern, an dem mein Vertrauen auf Gott nochmal wieder total befreit wurde. Ich habe mir, seit ich Jesus kenne, einen starken Glauben gewünscht und ich habe am Anfang auch ganz tolle Sachen erlebt und wollte so gerne das Vertrauen auf Gott in dieser Welt verbreiten, bis ich meinen Blick darauf richtete, dass in meinem Herzen auch nach einer ganzen Zeit des Glaubens an Jesus noch längst nicht alles stimmt. Bis ich anfing, mich damit zu beschäftigen, dass das mit mir doch eigentlich alles gar nicht geht. Dass ich oft gar nicht glaube, was ich in der Bibel gelesen habe, dass ich es nicht ernst genug nehme und so weiter. Und dann stellte sich eine ziemliche Niedergeschlagenheit ein. Die kann mich immer wieder ereilen. Und dann habe ich mich besonders daran gestoßen, dass doch in der Bibel die Rede davon ist, dass wir uns an Gott freuen. Und dass der Glaube gerade eine große Freude ist. Was für ein Widerspruch. Da stimmt doch irgendwas mit mir nicht. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die aus meiner Sicht deshalb aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, mit mir stimmt irgendwas nicht, da kann was nicht funktionieren. Oder es stimmt mit Gott nicht. Beides ein Grund zu sagen, dann wird das eben nichts mit dem Glauben. Habe ich auch schon probiert. Ich bin froh, dass ich inzwischen mit Jesus viel zu viel erlebt hatte, als dass ich hätte sagen können, ich gebe das wieder auf. Traurig war ich trotzdem. Und irgendwann bekam ich, das war in meinem Studium, den Anstoß, beim Bibellesen doch mal genauer hinzugucken. Deswegen empfehle ich euch ja immer, guckt genau hin beim Bibellesen. Ich wurde mal von einer jungen Frau gefragt, sag mal Matthias, kannst du mir eigentlich mal irgendwen aus der Bibel nennen, bei dem das nicht alles so ein glanzvolles Glauben und Leben war und so? Die wollte das gerne für ihren Schülerbibelkreis verwenden. Mal ausnahmsweise eine Gestalt, bei der nicht alles so toll lief mit Gott. Und dann habe ich nachgedacht und mir fiel nichts ein. Das heißt, sagen wir es mal so, mir fiel plötzlich niemand mehr ein, bei dem das alles gut lief. Ich weiß ja nicht, wie du bisher die Bibel gelesen hast. Ich finde keinen einzigen Menschen, der Glauben hatte, vielleicht wie ein Fußball oder wie ein Heißluftballon, im Gegensatz zu dem Senfkorn, und bei dem Gott gesagt hätte, Mensch, du machst das so gut, weißt du, allein deshalb muss ich ja schon mit dir weitermachen. Aber so habe ich die Bibel immer gelesen. So kann man Berichte von Menschen heute hören, die mit Gott großartige Dinge erleben. Und immer macht sich bei uns die Rechnung auf, der erlebt, was ich auch gerne erleben würde, also muss der viel Glauben haben. Und ist natürlich auch viel besser als ich. Es muss ja wohl an ihm liegen. Oder, das kenne ich auch, da erlebe ich tolle Sachen. Das haben sogar meine Freunde immer irgendwie dann auch so ausgedrückt. Und am Ende soll es wohl an mir liegen. Spannend, finde ich. Wäre nochmal ein Thema für sich. Wenn das bei dir antippt, dann lass uns doch gerne mal ins Gespräch kommen. Das Wort Glauben hat in der biblischen Sprache auch die Bedeutung von Vertrauen. Ja, ist gleich. Glaube drückt ja aus, ich nehme jemanden ernst. Ich nehme etwas ernst, was ich nicht mit meinen Sinnesorganen wahrnehmen kann, aber es ist eben gerade ein Vertrauen. Und wenn man dann jetzt mal die Bibel durchliest, dann merkt man, da wird gar nicht von Helden berichtet. Ja, deren Glauben nicht anzukratzen war oder sonst irgendwas. Sondern von einem Gott, der mit uns Menschen zurechtkommt. Von dem wird berichtet. Der die Zweifel seiner und Schwächen seiner Freunde nicht nur aushält, sondern der sie so gebraucht. Und der die ihm glauben, immer wieder damit überrascht, dass er für sie da ist, obwohl sie ihn für abwesend gehalten haben. Lies mal Bibel, kann ich nur empfehlen. Und nenne mir den, bei dem du das nicht entdeckst. Ich bin gespannt. Vielleicht habe ich ja nicht alles im Kopf. Kann gut sein. Die Frage ist nicht, wie groß ist mein Glaube? Die Frage ist, wem vertraust du? Unsere Traurigkeit über ein geringes Glaubensgefühl geht an der Sache völlig vorbei. Es geht beim Glauben nicht um mich selbst, sondern um den, an den ich glaube. Denn es geht darum, wem ich vertraue. Das hat auch nichts damit zu tun, was ich aus mir rauspressen kann, sondern ob ich den für vertrauenswürdig halte. Wer hat denn die Kraft, einen Baum ins Meer zu versetzen? Ja, wenn, dann wäre es doch Gott. Ist der Glaubende das Entscheidende oder der Gott, an den er glaubt? Die Frage ist letztlich also, wer ist hier eigentlich groß? Wonach suchen wir eigentlich mit unserer Sehnsucht nach einem großen Glauben? Und mit unserer Enttäuschung darüber, dass unser Glaube ja leider so klein ist. Wonach suchen wir da eigentlich? Wenn ich so einen großen Glauben habe, dass ich tolle Dinge erlebe, wer ist dann nach meinem Empfinden wohl groß? Ich habe ja den tollen Glauben. Ich bin selber groß. Ja, da sind unsere Rechnungen. Wenn in meinem Leben passiert, was ich mir wünsche, dann habe ich es geschafft. Ich habe so Menschen erlebt, die alles geschafft haben, was sie wollten in ihrem Leben. Jetzt sagt man sofort, nein, das gibt keinen. Doch, ich habe welche erlebt. Ich sag mal, man kann ja auch einfach seine Ziele einfach so runterschrauben, bis es dann irgendwann soweit ist. Das gibt es psychologisch. Könnte ich auch vielleicht bei denen finden, die ich jetzt vor Augen habe. Aber ist völlig egal. Diese Menschen sind schlichtweg ungenießbar. Weil sie nämlich davon ausgehen, wenn jeder sich nur schlau und kräftig genug anstrengt und anstellt, dann schafft er das auch. Und es könnte sein, dass wir eigentlich danach suchen. Ich möchte es geschafft haben. Ich brauche einen großen Glauben. Und dann tun wir so, als ob das eine christliche Rechnung wäre. Das tarnt sich dann auch noch gläubig. Wenn Gott mit mir dieses und jenes tut und mir dieses und jenes schenkt und ich das und das erlebe, dann habe ich wohl so einen großen Glauben, dass er nicht daran vorbeikommen kann und es deshalb macht. Wer ist dann groß? Muss wohl an mir liegen. Oder wenn ich mal wieder so niedergeschlagen bin, es muss wohl auch an mir liegen, dass es wieder alles nicht so ist. Deshalb schaffen wir es in unserem Leben oft nicht, die Gebote Gottes umzusetzen. Oder seine Liebe für jeden Menschen zu glauben. Weil wir es von uns erwarten. Wir versuchen es aus uns herauszupressen und müssen damit elendig scheitern. Ich behaupte, das ist sogar Gottes Wille, dass wir damit dann scheitern. Die Frage ist, wem vertraust du? Worauf richtest du eigentlich dein Augenmerk? Auf deinen Glauben oder auf deinen Gott? Was bin ich oft verzweifelt über den Weg, den Gott mit mir in meinem Leben gegangen ist, persönlich? Gerade zum Thema Glaube. Und was bin ich darüber froh, dass er es genau so gemacht hat? Meine Geschichte mit Glauben und mit den Wundern, die ich erlebt habe und die ich auch oft gerne erzählt habe und die ich auch mal erzähle, ist eine Geschichte, in der heute nur noch dastehen kann, die Überraschung ist, dass Gott das mit mir macht. Denn Gott legt es darauf an, dass wir ihm vertrauen lernen. Das ist die Befreiung davon, dass ich am Ende doch die oder derjenige sein muss, die oder der es geschafft hat. Ich habe mein Auto zum Beispiel neulich in einer Werkstatt angemeldet. Das muss jetzt demnächst hin. Man kann sowas ja auch selbst reparieren, wenn man es kann. Ich kann es nicht. Deshalb suche ich mir einen Fachmann. Das ist beim Glauben bzw. im Leben doch das Gleiche. Wenn ich es selber kann, probiere ich es selber. Mindestens solange ich es mir einbilde. Glaube heißt, ich suche mir den Fachmann. Den, der es kann. Wem traue ich eigentlich zu, dass mein Leben gut wird? Und jetzt hören wir nochmal den Satz, ach, es ist so schwer, an Gott zu glauben. Jetzt, ich werde dann demnächst in die Werkstatt gehen und dem Kfz-Meister sagen, wissen Sie, ich stelle jetzt hier mein Auto hin. Dass Sie das hinkriegen, das fällt mir wirklich schwer zu glauben. Dann wird er sagen, Herr Meier, dann nehmen Sie Ihr Auto doch bitte wieder mit. Wir lachen. So gehen wir mit Gott um. Was ist das schwer an dich zu glauben, Gott? Ich krieg's nicht hin. Und Gott sagt sich, du bist auch der Einzige, der überrascht ist. Ich jedenfalls nicht. Wir erwecken den Eindruck, als sei Gott nicht vertrauenswürdig. Glaube heißt ja gerade, ich verlasse mich auf Gott. Das ist der Sprachgebrauch der Ursprachen. Ich verlasse mich auf Gott. Ich bin es eben nicht, der es schafft. Ich bin nicht die oder der, der mich trägt. Sondern Gott ist es. Dazu gehört Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Auch Ehrlichkeit Gott gegenüber. Auch Ehrlichkeit anderen Menschen gegenüber. Dass ich die Entdeckung zulasse, ich schaff's ja nicht. Und dass ich jetzt nicht so tue, als müsste irgendwer überrascht sein. Ich habe die Menschen, die ich liebe, ich habe mich selbst ja gar nicht selbst in der Hand. Natürlich, zu vielem kann ich etwas tun. Die Frage ist nur, aus welcher Kraft. Gott will ja nicht an uns vorbeileben, unser Leben. Er will in uns leben und durch uns handeln. Er will uns zeigen, wie großartig er ist. Wie großartig er ist. Und nicht, wie ich das alles hinbekomme. Meine ganzen 50 Lebensjahre ist er mit mir jetzt auf diesem Weg. Ich habe das 20 Jahre lang ja gar nicht gewusst. Damit ich das begreife und damit Menschen um mich her genau das begreifen. Ich wage es auch nicht zu behaupten, es wäre in meinem Herzen schon angekommen, dass er allein mein Leben bestimmen kann. Dass das Vertrauen auf ihn mich ganz und gar durchdringt. Ich behaupte das nicht. Jetzt könnte ich wieder in eine depressive Stimmung fallen, was mir auch passiert, wenn ich die Augen jetzt darauf richte. Und dann würde ich mal wieder pflegen, was von Natur aus schon sowieso in mir tobt, die Selbstumkreisung, mit der ich davon ausgehe, dass ich der Mittelpunkt des Universums wäre und deshalb auch mein Leben halten muss und sich alles um mich drehen muss. Es ist nur einfach getarnt. Jetzt geht's halt um Glauben und trotzdem geht's immer nur um mich. Das finde ich hochinteressant. Das ist, ich sag mal, das bei mir und anderen zu entdecken, ich will das nicht so ausdrücken, aber es macht schon fast Spaß. Weil es einfach, ich glaube immer, Gott schmunzelt dabei und sagt, ja, wir machen weiter. Ist schon gut. Aber Jesus sagt jetzt mal mit dieser Antwort, so, stopp. Jetzt hörst mal auf zu kreisen. Wenn dir gerade auffällt, dass du es nicht bist, ist das kein Weltuntergang und kein Grund aufzugeben, denn ich bin es. Das ist schlichtweg sein Name. Ich bin es. Ich bin da. Ich bin der ich bin. Das ist der erste Schritt in die liebevolle Gemeinschaft mit mir, sagt Jesus mir immer wieder, und dahin dich von mir füllen zu lassen. Die Ursache von unseren kleinen Glauben ist nicht ein zu kleiner Glaube, sondern eine zu kleine Vorstellung von Gott. Jesus sagt, du brauchst nur einen Funken und du würdest das Unmögliche schaffen. Es geht ja gar nicht um Bäume oder etwa Berge, die irgendwo ins Meer gehen sollen. Das ist ja nur ein Bild von Jesus. Es geht darum, dass Gott uns in jeder Lage helfen will und immer alles kann, dass er die entscheidende Person unseres Lebens ist. Und er will uns in dieser Welt einsetzen, um seine Liebe zu verbreiten. Und was dazu nötig ist, das wird er tun, auch wenn es menschlich nicht geht. Deshalb ist Glaube keine Leistung, die wir zu erbringen haben. Glauben ist die angemessene Reaktion auf das, was uns von Gott entgegenkommt. Das ist Glaube. Es ist ein sich beschenken lassen. Man muss nicht glauben. Man muss sich auch nicht beschenken lassen. In Deutschland können wir das ja sehr gut. Jetzt sind wieder Konfirmationen gewesen. Ne? Der eine schenkt. Selbstverständlich weiß man, da muss man jetzt auch dann und so weiter. Kennen wir alles. Wir dürfen da mal rauskommen. Und uns einfach von Gott beschenken lassen. Wir müssen ihm nichts zurückgeben. Das hat er doch längst in der Weltgeschichte bewiesen. Wir haben eben Abendmahl gefeiert. Der hat seinen Sohn für uns gegeben. Der investiert und investiert und investiert. Und er hat nicht den Ahnung, dass die Investition sich nicht lohnen würde. Er rettet uns durch seinen Sohn. Und deshalb ist die Frage nicht, ob du dir mickrig vorkommst, sondern ob du dich von deinem Gott bewegen lässt und aus dem Loch rausholen lässt, indem du ihm glaubst. Deshalb, lieber mit Gott befassen, als mit allem anderen, was sonst so auf uns einstürmt. Das darf auch Niederschlag, es muss nahezu auch Niederschlag in unserem täglichen Leben finden. Ja, wir orientieren uns immer an dem, womit wir uns am meisten beschäftigen. Wir hören immer auf die Stimme, die wir am besten kennen, behaupte ich. Was bin ich froh, dass mir in der Seelsorge mal geholfen wurde, die ganzen Stimmen, die in mir kommen, von den Antreibern, die so in uns sind, mal zu sortieren. Und ich habe einen, der immer sagt, Matthias, ist alles nicht gut genug. Kannst machen, was du willst. Es reicht nie. Heute kann ich immer mal wieder sagen, und jetzt bist du einfach mal still. Es reicht jetzt. Herrlich. Lieber auf Gott konzentrieren, als auf meine Möglichkeiten. An den Vater von Jesus Christus zu glauben, heißt eben gerade nicht, ich selbst muss es schaffen. An den Vater von Jesus Christus zu glauben heißt, Gott schafft es. Deshalb hat um die 19. Jahrhundertwende ein Missionar in China, dessen Missionsgesellschaft, die er gegründet hat, heute noch besteht und tausende von Missionaren in die ganze Welt aussendet. Und mit ihm hat es angefangen. Der hat mal gesagt, wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Amen.